1993, da hat ein Buch schon Kreise gezogen. Zugegeben nur in der frommen Szene, aber dort nicht wenig. Insgesamt mehr als 1 Million Mal aufgelegt, auch übersetzt, 2003 in Deutsch angekommen. Ich habe gespürt und ahne, manche nicken oder sagen, ja, steht bei uns im Regal, habe ich auch mal gelesen. Die 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman ist Eheberater, einer, der Menschen, Ehepaare, Partnerschaften auf dem Weg miteinander begleitet. Und aus dem Erfahrungsschatz heraus, den er gemacht hat, ist dieses Buch entstanden. Inzwischen erweitert, es gibt auch ein ähnliches Buch, 5 Sprachen der Liebe für Singles in ihren Beziehungen, für Familien, weil man schnell gemerkt hat, das lässt sich gar nicht einengen auf Ehebeziehung. Das gilt überhaupt für uns Menschen. Wie reden wir miteinander? Nicht vom Vokabular her, sondern von der Art. Und Chapman hat festgestellt, das wird dann spannend, wenn der eine auf Kanal A sendet und der andere auf ein Signal auf Kanal B wartet. Wenn wir die gleiche Sprache sprechen, heute Deutsch im Gottesdienst, ganz einfach. Kommt aber ein Migrant hierher, der nicht Deutsch kann oder kaum, für den ist der Gottesdienst nur 20% überhaupt Erlebniswelt. Umgekehrt, bin ich im Ausland, wenn es nicht Deutsch sprechend ist, dann komme ich schnell an meine Grenzen. Es braucht die gleiche Sprachebene. Und was Chapman hier herausgefunden hat, das gilt auch in der Gemeinde. Wie kommunizieren wir? Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Wesen. Geprägt von Wertschätzung, von Zeit füreinander, Beziehung leben und pflegen, von Aufmerksamkeit, von dem, dass ich dem anderen etwas zuwende, ob materiell, Geschenke oder immateriell, Zeit. Eine Sprache der Beziehung heißt Hilfsbereitschaft. Ich brauche nicht 3-mal ermahnt werden, sondern ich verstehe vor der ersten Ermahnung schon, da bin ich gefragt. Und Zuwendung, Zärtlichkeit, Nähe schenken. Ihr merkt schon, das geht gar nicht nur um Beziehung. Das geht um, im Speziellen von Eheleute, sondern das geht um Beziehung allgemein. Sprachen der Liebe. Welche sprichst du und welche vielleicht noch nicht? Nicht, dass ihr falsch denkt, man muss nicht alle 5 können. Es gibt ja auch noch viel mehr, als der Joel Mann sich erfunden oder entwickelt hat. Keiner von uns spricht alle Sprachen der Welt. Aber es gibt einen, der alle Sprachen der Liebe kennt. Ich bin auf dieses Bild, das Buch und diesen Hintergrund gekommen, ausgehend von unserem Bibelwort. Durch Krankheit bin ich am 19. Januar nicht hier gewesen, sondern im Bett gelegen. Das sollte eigentlich eine Predigt über die Jahreslosung unserer Brüdergemeinde passieren. Wird heute nachgeholt zu diesem Wort, das uns am 31. Dezember zugefallen, im besten Wortsinn des Wortes, zugemutet wird. Weil es ein Wort ist, das auch die Komponente Mut hat. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Sprachen der Liebe. Geht ihr mal mit auf eine kleine Sprachenexkursion? Nicht menschlicher Art, sondern himmlischer, göttlicher Art. Verstehe ich sein Sprechen, seine Art, wie er mir begegnet? Oder bin ich vielleicht auf dieser Ebene gerade gar nicht auf Empfang? Rechne gar nicht damit? Vielleicht ahnt ihr schon, wir werden hier nicht alles entfalten. Ich habe einfach einmal 4 Arten, wie Gott in seiner Liebe zu uns, zu dir, zu mir spricht, herausgegriffen. Und schön wäre, wenn ihr nachher auf dem Saalplatz oder im Hauskreis oder am Mittagstisch oder wo ihr auch immer sitzt, weiterdenkt. Da kommen wir gar nicht ans Ende. Eine erste Sprache, wie Gott mit uns kommuniziert in Sachen Liebe, heißt Leidenschaft. Als ich saß beim Vorbereiten, stand ursprünglich etwas anderes. Gottes Sprache ist leidenschaftlich. Und beim Reflektieren dachte ich, nein, das ist viel zu wenig. Denn rötlich ist nicht rot und freundlich ist weniger wie echte Freude und glücklich ist für mich noch nicht totales Glück. Deshalb ist leidenschaftlich auch zu wenig. Gott ist Leidenschaft pur. oder sprachlich, und dann sind wir im Kalender angekommen. Gott ist Passion. Das heißt Leidenschaft. Passion. Er hat nicht nur ein Herz für uns, er ist Herz für uns. Er hat nicht nur eine Leidenschaft, sondern er lebt Leidenschaft zu uns, mit uns, für uns. Und zwar ganz und gar, nicht nur 100%, 200%. Sie wissen ja alle, dass es mathematisch ja gar nicht geht. Wer mehr wie 100% hat, da stimmt irgendwas nicht oder er ist überspannt. Keines von beidem gilt für Gott. Er hat tatsächlich 200% Leidenschaft für uns. 100% ganz und gar für mich. 100% schenkt er sich ganz und gar aus sich heraus. Und noch einmal 100% kommen 100% bei mir an. Jetzt kann man jemand sagen, das ist ja gefaked und getrickst. Nein, es ist so. 100% fließt ganz aus ihm heraus. Und dann müssen wir addieren, noch einmal 100% ganz bei mir angekommen. Hoffentlich. Gott hat eine Leidenschaft von 200% für uns. Und diese Leidenschaft ist das, was im Sprachgebrauch auch wirklich drinsteckt. Sie ist so groß, dass er vor dem Leiden nicht zurückschreckt. Ein ganz banaler Vergleich, der keine Ähnlichkeit eigentlich aushält. Und trotzdem hat er sich bei mir eingeprägt beim Vorbereiten. Ich habe auch eine ganz kleine, ganz harmlose Leidenschaft. Ich freue mich immer, wenn die Stachelbeeren im Garten reif sind. Fragt mich nicht warum, aber ich finde die cool. Stachelbeerkuchen schmeckt klasse. Das Dumme ist, dass Gott, der Schöpfer, diesen Büschen auch ekelhafte Stacheln gegeben hat, Dornen. Und ab und zu greife ich rein, weil es so schön prall aussieht und der Geschmack hat seinen Preis. Vielleicht könnt ihr ein anderes Beispiel dazulegen aus eurer Erfahrungswelt. Der Geschmack hat seinen Preis. Gottes Leidenschaft hat seinen Preis. Er zahlt ganz und gar. Ein Beispiel seiner Leidenschaft. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, Passionszeit. Wir sind gerade im Start dieser 7 Wochen Richtung Golgatha. Aber auch diese 7 Wochen Richtung Ostermorgen. Und als er dort fast angekommen ist, als er nahe herzukam, sah er die Stadt, sein Jerusalem, die Stadt goldglänzend, und weinte über sie. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das bricht ihnen das Herz. Mein Nichtwollen, meine Zurückhaltung, meine Vorsicht, meine Selbstbezogenheit und was wir alles anfügen könnten. Gott hat ein leidenschaftliches Herz und er mutet sich das Leiden zu, wie der Prophet Hosea erzählt, wie ein betrogener Liebhaber. Wie ein Liebhaber, der um seine Liebe betrogen worden ist, weil seine Traumperle nicht treu geblieben ist. Andere Liebhaber gefunden hat. Oder wie Paulus sagt, Gottes Leidenschaft, die geht aufs Ganze. 200%. Gott glaubt alles, Gott liebt alles, er duldet alles. Hohes Lied der Liebe. Wir haben manchmal auch Dinge, wo wir leidenschaftlich sind. Aber das hat immer wo seine Grenzen. Ich hatte neulich einen Besuch zu machen bei jemandem und da war es angebracht, einen Blumenstrauß mitzubringen. Weil bei mir die Zeit eng war, meine Frau war sowieso beim Einkaufen. Bringst du einen Blumenstrauß mit, 25 €, einfach ein schöner. So können bloß Männer reden. Es war ein schöner und er hat 25 € gekostet. Aber das ist Mensch. Der und der Wert soll sein. Klar, wenn ich beim Besuch mit einem 70 € Strauß aufgetaucht wäre, die Person hätte es auch nicht verstanden. Das war das richtige Maß. Wir haben oft das richtige Maß und es ist gut so. Gott hat Leidenschaft maßlos. Nicht Liebe für 30 €, nicht den Strauß für 50 oder nicht das Geschenk für 100. Seine Leidenschaft grenzenlos. Ganz und gar Leib und Blut. Es hat ihn das gekostet, dass wir nachher Freiheit feiern dürfen im Abendmahl. Brot und Wein. Eine zweite Sprache, die Gott spricht. Seine Liebe heißt Paradox. Paradox zu Deutsch, ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt halt keinen schwarzen Schimmel. Kann ich mich auf den Kopf stellen? Das geht nicht. Und ihr kennt die Spiele. Es gibt Begriffe, die sind so und sind nicht anders. Gott sprengt diesen Rahmen. Gott kann sich ein Paradox leisten, ein Widerspruch in sich selbst. Er will ihn sich sogar leisten. Und wo? Ihr seid's und ich bin's. Ich möchte es euch erklären. Wenn wir Liebe haben, dann entscheiden wir uns meistens für Dinge, die irgendwas mit Schönheit zu tun haben. Als wir überlegt haben, frisch verheiratet, welches Bild soll denn so ganz klassisch das Wohnzimmer zieren, dann war klar, die Wahl ist eingeschränkt. So ein schöner französischer Impressionist, Nachdruck, der passt rein. Joseph Beuys, bitte nicht. Ich kann es nicht so mit moderner Kunst. Ich mute mir das auch nicht zu. Andere finden es klasse. Aber die Wahl der Vorliebe entscheidet, was am Schluss an der Wand hängt. Unsere Kids haben sich ein Haustier angelegt. Zweites Beispiel. Sie haben sich nicht für eine Gelbbauchunke entschieden. Hätten sie auch können. Es war vielmehr eine Schmusekatze. Ich kann es verstehen. Drittes Beispiel. Wir waren gestern auf der Hochzeit. Die Patentochter von uns, von mir, von meinem Freund, die Tochter hat geheiratet. Die sahen wunderschön aus. Die beiden, aber vor allem sie, sagt, du bist der Schönste, den es gibt. Und er antwortet und haucht zurück, und du bist die Allerschönste. Schönheit, und wir entscheiden uns dafür. Wer entscheidet sich denn freiwillig für Hässlichkeit? Wir nicht. Gott macht's. Denn was hier in Jesaja 53 steht, ist nicht nur eine Beschreibung des Gottesknechts. Wir denken sofort an Kreuz und Passion. Matthias Grünewald hat es eindeutig gemalt. Aber das, was hier steht, ist eigentlich mein Bild und dein Bild. Jesus nimmt am Kreuz mein und dein Bild auf. Und es stimmt nicht, nein, es stimmt schon, dass wir wunderbares Geschöpf sind, aber wir sind auch ekelhaft verzerrte Kreatur. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, mein Angesicht, mein Aussehen, meine Art, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Das ist das Paradox, der Widerspruch in sich selber. Die Schönheit, die nicht zu überbieten ist, macht sich hässlich, wird unansehnlich. Verbirg dein Angesicht vor dem, du erträgst den Blick nicht. Du wirst, Mensch, traumatisiert davon. Das ist eine Liebe, die nicht bei sich bleibt, die auch nicht an die Ränder geht, ja, gerade noch erträglich für mich auszuhalten, nach meinem emotionalen oder stilistischen Empfinden, sondern da, wo es nichts zu sehen gibt, da bricht ihm sein Herz auf und er sagt, dich will ich, dich Mensch. Und ihr wisst und ahnt den Rollentausch. Mein verzerrtes Gesicht nimmt der Jesus an, damit ich sein Strahlglanz bekomme. Damit wir, ihr, den Christus widerspiegeln. Hier sitzen geschätzt 297 Christusstrahler hier. Du und du und du und du. Wir sind nicht mehr kreuzgeschädigt, sondern heilstrahlend durch ihn. Gottes Liebe spricht die Sprache des Paradox. Gottes Liebe spricht noch eine dritte Sprache. Für mich ist die Sprache des Überflusses. Auch da war ich beim Vorbereiten zunächst in einer anderen Spur. Ich habe es formuliert, Gottes Liebe spricht Verschwendung. Aber Verschwendung ist auch negativ besetzt. Verschwendung heißt, den Wasserhahn aufmachen, nicht mehr zu. Verschwendung heißt, auf der Autobahn 250 zu fahren, ist doch mir egal, wie die nach uns leben. Verschwendung ist oft so negativ besetzt. Aber Überfluss. Unser Maßstab heißt oft Verwendung. Was kann ich für wen gebrauchen? Was tut mir gut? Wo nehme ich etwas für mich oder gebe etwas? Wir sind ganz oft auf den Nutzen ausgerichtet. Was nützt mir? Was nützt dir? Was nützt uns? Gottes Maßstab heißt Verschwendung, aber im positiven Sinne. Keine Grenzen für mich. Keine Zurückgezogenheit für mich und für dich. So spricht er. Überfließend. Immer wieder neu. Und es kommt und kommt und hört nicht auf. Wie eine Quelle, da kann ich 10-mal versuchen, mit dem Finger auf das Loch des Brunnens zu drücken. Wenn die stark genug ist, dann drückt das Wasser raus. Gottes Liebe drückt sich durch. Und das hat Paulus auch dem Titus schon geschrieben, einem seiner Mitarbeiter. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, erinnert euch ans Bibelwort. So steht Gottes Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt. Wir bringen nichts. Und wenn wir 10-mal aufzählen würden, nicht um der Werke der Gerechtigkeit, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat. Überfließend. Nicht sparsam und berechnend, auch nicht aufhörend, wenn das Glas voll ist, hat ihn durch Jesus in Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das gilt. Wie immer, Paulus sehr verpackt und komprimiert, aber das steht und es bleibt. Sein Überfluss, und er weiß, ich brauch's. Wir brauchen's, denn wie oft kommen wir als Mangelwesen daher. Seine Liebe mehr. Seine Liebe gilt, schenkt, eine Maria von 7 Geistern besessen, besetzt, verzerrt. Jesus macht sie frei. Einem Ausgestoßen, der zwischen den Gräbern haust, am besten vegetiert, verrückt ist vor lauter Dämonen, Jesus spricht ihn los. Keine hoffnungslose Fälle. Keine Situation, der er nicht mächtig ist. Überfließend seine Gnade. Ein viertes. Ach, ihr habt noch mehr, wahrscheinlich. Denkt weiter. Sprachen, wie Gott spricht. Gottes Liebe setzt Bevollmächtigung frei. Wir waren in den letzten 1,5 Tagen in Karlsruhe beim Willow-Kongress, Klaus Andersen und wir vom Gemeindebüro. Ich hätte euch gestern in den Bus gepackt und mitgenommen. Das war cool. Ein bisschen verkürzt, weil ein Referent wegen Corona absagen musste, aber wir sind alle unbeschoren und sehr unbelastet. Aber bei den vielen Dingen, die sich dort eingeprägt haben und die ich mitgenommen habe, ein Wort kam mehrfach vor, Bevollmächtigung. Gottes Macht ist nicht die, die dirigiert. Gottes Macht ist nicht die, die bestimmt und organisiert. Auch nicht die Macht, die klein hält oder vorgibt. Gottes Macht ist eine, die freisetzt. Wir haben das Stichwort vorgesungen, die freisetzt, die einen Raum eröffnet, dass Gaben und Fähigkeiten und Begeisterung und Liebe investiert wird. Wir alle sind heute Morgen beim Gottesdienst und es ist Stunde der Bevollmächtigung. Keiner von uns ist ausgenommen, dass wir jetzt etwas bekommen von dieser Vollmacht Jesu, er sich hineinprägt, hineinbringt in unser Herz, in unsere Hände, in unser Hirn und uns sagt, geh, du bist bevollmächtigt. Christusträger, Christuszeuge, Liebesspender, Lebensbote. Das kommt übrigens in unserem Bibelabschnitt direkt. Sofort nach dem Vers der Jahreslosung heißt es nämlich, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Bevollmächtigt diese Liebe Gottes in der Sprache, die uns möglich ist, mit allen Aussetzern im Vokabular und allem Schuldigwerden weiterzugeben. Den Höhepunkt dieser Bevollmächtigung, einen der Höhepunkte, lese ich bei Johannes am Osterabend. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Das ist Vollmacht. Nicht die Macht der Gesetze, die Macht der Stellung oder die Macht eines Amtes, sondern die Macht des Friedefürsten. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wiederholung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So bevollmächtige ich euch. So stelle ich mich zu euch, so gebrauche ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an. Erinnert euch das was? Erste Seite der Bibel. Schöpfung des Menschen. Es braucht den Hauch des Lebens und aus Tod wird Leben. Aus Materie wird Gestalter, wird Verwalter, wird Gegenüber. Gott haucht den Atem, den Otem ein und es besteht Beziehung, Verbindung. Hier noch einmal neu. Dieser Gottesdienst, jedes Bibelwort ist Anhauchen des Lebendigen, Inspiration für uns mit diesem Liebeskapital und diesem Liebestank weiterzugehen. Nehmt dieses Vorrecht im Geist, die Sprache Gottes neu zu entdecken. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Amen.